Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.
Hallo, willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Heute ist ein Mann zu Gast, den Sie mit Sicherheit alle kennen, der mehr als 120 Millionen Tonträger verkauft hat, der unzählige Nummer 1 Hits und Alben hatte, der Ehrenprofessor der Nationalen Universität für Kunst und Kultur in Wien ist und der ganz offiziell den Weltrekord im Eischneeschlagen hält. Herzlich willkommen, Thomas Anders.
Guten Morgen, Herr Schreil.
Wie kommen Sie zu diesem Rekord?
Wie die Jungfrau zum Kind.
Das müssen Sie erklären.
Ja, das war einfach so. Das gab mal eine Fernsehsendung, ich glaube, es war in der ARD. Und das war so eine Guinness-Show. Und wir waren als Modern Talking angefragt. Und man sagte, ob wir auch ein bisschen Spaß verstehen und irgendwie vielleicht Eischnee schlagen. Weil das stand noch nicht im Guinness-Buch. Ob wir das irgendwie machen wollten. Und ich habe das, glaube ich, ich weiß nicht, entweder waren es 47 oder 57 Sekunden, habe ich halt eben in der Glasschüssel mit einem Schneebesen die Masse wirklich steif bekommen und danach hat es kein anderer mehr gemacht.
das ist der Grund, warum Sie heute noch Weltrekordler sind.
Ja, eben.
Und haben Sie das vorher jemals gemacht? Also haben Sie gewusst, ich habe da Talent zu oder sind Sie da wirklich wie die Jungfrau zum Kind gekommen und haben Sie das erste Mal gemacht?
Nee, ich habe das zu Hause. Ich mache das eigentlich zu Hause immer, weil ich bin ja nun auch leidenschaftlicher Hobbykoch. Und bevor ich halt eben, das kennen vielleicht viele, bevor ich irgendwie mein Rührgerät rausgesucht habe und dann passen immer diese Rührstäbe dann nicht drauf und dann, bis man die reingefummelt hat oder irgendwas. Und dann habe ich, ich mache das immer so halt eben so zwei Eiweiß, die hat man schnell mal hochgekloppelt. Mhm. Und dann war es halt eben gut.
Thomas Anders ist zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Ich habe gerade gesagt, Ehrenprofessor der Nationalen Universität für Kunst und Kultur in Wien. Das muss Kiew heißen. Vier Buchstaben, aber ein großer Unterschied, um das einmal zu klären. Thomas Anders bei uns, wie oft wird um Sie herum geredet, geflüstert, mit den Fingern auf Sie gezeigt und gesagt, das ist der von Modern Talking?
Ich vermute ziemlich oft, aber ich sage immer, wenn ich mit Freunden unterwegs bin und wir gehen irgendwo zu Fuß hin, sage ich, geht immer mal so einen Meter hinter mir. Das ist dann immer lustig.
Weil dann gehen die Leute an Ihnen vorbei und dann hören die hinter Ihnen laufen.
Ja, genau. Das ist ja von Modern Talking. Genau, ich weiß nicht, was sie sonst noch sagen, aber das gehört nun mal dazu. Aber meistens fällt es mir gar nicht mehr auf, das gehört zu meinem Leben.
Wie oft sagen Sie, das ist Thomas Anders?
Die Menschen? Mhm. Oft. Das passiert beim Supermarkt oder das passiert irgendwie, wenn man, keine Ahnung, über die Straße geht zum Auto oder wenn man, egal, wenn man am Flughafen ist oder wenn man irgendwo unterwegs ist. Das gehört dazu. Also irgendwie, es gibt doch so welche, die dann nicht genau direkt auf den Namen kommen. Dann
das
kommt
meine
dann
ich immer, eben damit. Ach, das kann da, ja wehtun, ne?
Ja, aber das ist, ich habe für mich überhaupt nicht den Anspruch, dass mich irgendwie jeder kennen muss. Das ist so, ich weiß das ja, ich bin ja jemand, ich bin das wirklich das beste Beispiel dafür. Mir fallen nie Namen von Prominenten ein. Ich muss immer meine Frau fragen. Ich sag, wer war das? Und ich, ich behalte mir das einfach nicht.
Ihre Frau Claudia ist also seit 27 Jahren sind Sie verheiratet, die Prominentenflüsterin für Thomas Anders. Das ist sehr
genau,
schön.
Genau, die ist immer von der. Mir ist wirklich passiert, ich war mal in Berlin, ich nenne jetzt keinen Namen, weil ich möchte die Schauspielerin nicht irgendwie schlecht dastehen lassen. Auf jeden Fall, das war so eine Party mit wo man so ein bisschen 70s gekleidet war, eine Geburtstagsparty. Und am nächsten Tag stand dann halt eben in der Berliner, ich glaube, Zeitung, stand dann, ja, und die und die Promis waren da und die. Und ich sagte zu meiner Frau, wie? Sie, die war auch da? Und dann sagte sie zu mir, du hast dich mit ihr eine halbe Stunde unterhalten. Mir ist das nicht aufgefallen. Also ich bin da echt sehr untalentiert. Ich sag's ja.
Um mal zu Ihnen zu kommen, 84 ging's los mit Modern Talking, vier Jahrzehnte her. Wie präsent ist Ihnen der Start eigentlich noch, diese Anfänge?
Naja, das ist mit Sicherheit viel präsenter als Dinge, die so zwischendrin liefen. Weil das hat natürlich mein Leben verändert. Also da kann ich mich an viele Dinge noch erinnern, obwohl natürlich die Vergangenheit lässt es ja immer sehr rosig aussehen oder auch sehr verkürzt. Aber Ich weiß noch ganz genau, als der Anruf kam, das war im Anfang Januar, so, also ist ja meistens so in der neuen Woche montags, fingen halt eben bei uns in der Branche die Büros wieder anzulaufen und es wurde gesagt, also Yuma Heart, Yuma Soul hat in den letzten 4 Wochen 60.000 Singles verkauft, was so viel bedeutete, wir gehen dann in die Charts. Und das war für mich mein erstes Chart-Entry. Und da kann man sich vorstellen, das können Sie sich vorstellen, dass das für mich total aufregend war. Und man wusste nicht, wo man landet. Und natürlich zu dem Zeitpunkt auch nicht, was daraus entsteht. Dass daraus wirklich eine Karriere, die jetzt seit 40 Jahren anhält, dass das kommt. Aber Schritt für Schritt. Es waren damals sehr, sehr aufregende Zeiten.
Okay. Was war eigentlich so der Markenkern von Modern Talking? Ich weiß, dass Sie sich mit diesem, mit Markenkernen auch heute beschäftigen, dass Sie quasi auf Bühnen darüber reden, mit Menschen darüber reden, was eine Marke wert ist. Wie hat man Ihnen das damals erklärt? Dieter Bohlen und Thomas Anders, Modern Talking, was sollten Sie sein?
Ich glaube, das muss man anders sehen. Eine Marke entwickelt sich erst. Man konstruiert jetzt nichts und man sagt, es ist eine Marke, sondern die Marke kommt erst im Laufe der Zeit und wird eigentlich von der Öffentlichkeit gemacht. Das passiert einfach viel später. Wir wussten, wir hatten gar keinen Plan. Wir hatten Yuma Heart, Yuma Soul und es war ganz klar, weil ich ja als deutschsprachiger Künstler aufgebaut werden sollte und die Plattenfirma sagte, wir bringen einfach mal Yuma Heart, Yuma Soul auf den Markt und schauen mal, was kommt. Und da war überhaupt keine, wie man es heute hat, keine Marketingstrategie dahinter oder weder ein Marketingplan noch ein Marketinggedanke, den man hatte. Und wir sind einfach dann in die Charts gegangen und da dachte die Plattenfirma, hoppla, das hat ja doch Potenzial, dieser Song. Und plötzlich ging das europaweit los und plötzlich kam das Album und es wurde Nummer 1. Und da hat man sich erst Gedanken darüber gemacht. Und ich glaube, über diesen Weg wurden wir zu einer Marke.
Hm. Sie waren gerade auf Amerika-Tour, sind gerade zurückgekommen. 8 Konzerte in 14 Tagen, volle Säle, Chicago, San Jose, Houston, Miami, New York. Was ist das Erfolgsrezept von Brother Louis oder Yuma Heart, Yuma Soul von Sherry Lady? Was ist das Erfolgsrezept dieser Songs, die Sie ja heute auch noch singen?
Ich kann es jetzt nicht mit Bestimmtheit sagen, ich kann es nur versuchen zu erklären. Ich glaube, dass einfach die Kombination aus sehr, sehr kommerzieller Melodie und halt eben meine Stimme, Es ist ja auch eine Interpretation, so wie ich es singe. Das ist ja, hat ja auch eine Eigenart. Und ich habe ja auch einen sehr starken Wiedererkennungswert in meiner Stimme. Ich glaube, dass das zusammen etwas ausgelöst hat bei den Menschen. Und mir ist es irgendwann mal, das ist viele Jahre her, aufgefallen, da habe ich meinen Sohn aus dem Kindergarten abgeholt. Also ist das wirklich jetzt viele Jahre her. Und es war halt eben Ende und die Elternteile haben halt eben ihre Kinder abgeholt. Und er kam dann so, ich sag mal Vierjährige, und die sangen Sherry, Sherry Lady. Und das hat für mich etwas bewirkt, wo ich dachte, okay, wenn Kindergartenkinder das singen können, ohne den Text zu verstehen, okay, bei Modern Talking muss man nicht so viel verstehen, aber es sind eingängige Worte, die man hat, wenn die das können, dann ist das wirklich für ganz viele Menschen auf der Welt ganz einfach nachzusingen und ja, auch Spaß zu haben. Das ist einfach Lebensfreude, die diese Musik ausdrückt.
Dann wird es aber viele geben und sagen, dann ist es nicht nur einfache Musik, dann ist es anspruchslos, oder? Ist das nicht...
Ich glaube, einfache Musik ist, glaube ich, das Anspruchsvollste, was man machen kann. Weil wenn ich mich irgendwie in verschiedenen Akkorden ergötze und von einer Modulation in die andere wandle, kann ich zwar wunderschöne komponierte Songs bringen, aber es kann niemand nachsingen. Mhm. Also ich meine, wenn man den Anspruch hat, ich mache nun Massenmusik, ja, dann ist, glaube ich, das, was Modern Talking macht, da haben wir alles richtig gemacht.
Und meine Oma hätte sowieso gesagt, komm, das ist gute Musik, weil dazu können wir zwei schön Disco-Fox tanzen. Und sie haben das bis 2004 wirklich sehr erfolgreich gemacht und sind dann seitdem aber solo unterwegs. 2010 zum Beispiel klang das so.
I wanna leave the fear behind, run away and don't stop to fight. I wanna know the truth, that we'll be all
I'll Be Strong vom Album Strong, 2010 war das. Plötzlich niemanden mehr neben sich zu haben. Hatten Sie Respekt vor diesem Alleinsein auf der Bühne?
Nee, das hatte ich nicht, weil ich habe ja als Solosänger angefangen. Ich liebe es, auf der Bühne zu stehen. Ich möchte nicht, dass das jetzt wieder in die falschen, egal was ich irgendwie zu Modern Talking sage, das wird ja immer irgendwie großartig bewertet und gemacht. Für mich alleine die Verantwortung auf der Bühne zu haben, war für mich eher befreiend, weil ich nie wusste, und ich meine das wirklich nicht böse, das ist aber auch der Charakter von Dieter, man weiß nie, was in der nächsten Minute kommt. Mhm. Und man muss ja gucken, dass man als Einheit irgendwie oben steht. Und Dieter war immer zu impulsiv, um sich an Absprachen zu halten. Wenn man sagt, okay, wir machen heute in der Show das oder das, es lief immer anders. Es war immer was anderes. Und deshalb war es für mich in der Beziehung, ja, einfach natürlich befreiend.
Was für ein schönes Wortspiel, es lief immer anders. jetzt haben Sie schon, wenn ich das richtig gelesen habe, sind Sie am zweiten Album mit Florian Silbereisen. Eins ist schon draußen. Ist dieser Silbereisen für Sie der bessere Bohlen?
Ich unterscheide jetzt nicht zwischen besser und schlechter. Ich meine, er ist auf jeden Fall der bessere Sänger. Das liegt mal ganz klar auf der Hand. Aber es macht es einfacher halt eben mit Florian, wie soll man sagen, es ist ja ein Projekt, was wir beide haben, was uns verbindet. Wir sind ja keine siamesischen Zwillinge und wir haben ja nicht gesagt, wir werden unser Leben lang das zusammen machen, sondern wir machen es, weil wir Spaß daran haben und danach verfolgt zumindest ich auch immer meine eigene Solokarriere. Deshalb will ich gar nicht sagen, besser oder schlechter. Es ist eher so auf jeden Fall im Handling viel, viel einfacher.
Der Musiker Thomas Anders ist ein Weltstar, 120 Millionen verkaufte Tonträger, geboren und aufgewachsen in, kann ich sagen, in der Provinz, Mörz, Münster, ja. Maifeld in Rheinland-Pfalz.
Sehr Provinz.
Ja. Ja,
sehr
wie,
Provinz.
Wie erinnern Sie Ihre Kindheit?
Ich hatte eine tolle Kindheit. Rückblickend eine, im Grunde eine, wie man sich Kindheit vorstellt. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig. Natürlich gab es da auch nicht so schöne Momente, das ist aber halt eben in der Kindheit und Jugend so. Aber ich habe zwei Geschwister, ich habe einen älteren Bruder, ich habe eine jüngere Schwester. Ich komme aus dem Beamtenhaushalt. Unser Provinzdorf, das hatte, glaube ich, damals 130 Einwohner oder sowas. Man hat sich mit Freunden getroffen, man kam nach der Schule, man hat Drachen steigen lassen, man ist auf Apfelbäume geklettert und man war Messdiener in der kleinen Kirche. Also das war eigentlich so, wie, ich glaube, wir viele Erwachsenen unseren Kindern nochmal eine Kindheit wünschen.
Also da kannte jeder jeden.
Ja. Jeder kannte ihn. Und jeder wusste, was mittags gekocht wird.
Und vor allem, ich kann mir vorstellen, Vater war, Sie haben gesagt, Beamtenhaushalt, Beamter in der Finanzverwaltung. Mutter hatte im Sommer so ein kleines Café und hat sich sonst vor allem um diese drei Kinder gekümmert. Wenn der Vater der Bürgermeister ist in so einem, Entschuldigung, Kaff, ne, in so einem kleinen Örtchen, dann saßen doch wahrscheinlich ständig Menschen bei Ihnen am Küchentisch und haben gesagt so, ach Mensch, da müssen wir was machen.
Das kam öfter vor, ja. Es gab dann halt eben auch Sprechstunden oder sowas, aber man hat ja in so einem kleinen Dorf, da hat man sich auch halt eben zum Teil in der kleinen Dorfkneipe getroffen und wenn es jetzt nicht zu privat und zu intim war, wurden dann auch Dinge angesprochen oder auf der Straße. Das muss man sich wirklich so vorstellen, wenn dann eben dann, keine Ahnung, mein Vater irgendwie Auto am Schrauben war oder sowas oder am Rasenmäher, dann kam halt eben auch Leute vorbei und sagen, hör mal Peter, wir müssen das und das machen. Also das war nun da, das war sehr, sehr, es war aber sehr viel Herz und es war viel unkomplizierter als die heutige Zeit.
War das eine musikalische Familie?
Jein, also mein Vater spielte Akkordeon und uns Geschwistern, die Eltern auf jeden Fall mitgegeben haben oder was sie verlangt haben, dass jeder von uns im Klavierunterricht war.
Hey.
Und
das war ein Muss?
Ja, wenn man sich dagegen gewehrt hätte, dann nicht. Also wie gesagt, meine Schwester hat am wenigsten davon ausgehalten, mein Bruder Mitte und ich war über 7 Jahre, hatte ich Klavierunterricht. Das war aber, weil ich halt eben dieses Empfinden für Musik anders empfunden habe. Aber es war so, es wurde jedem Kind angeboten und man äußerte schon den Wunsch, dass das schön wäre, wenn man das macht. Und die Klaviererin, die lebte im Nachbarort. Und dann ist man dann hingeradelt und hat halt eben dann Stunden genommen. Und wir hatten noch ein Klavier zu Hause und das war schon also mehr als die meisten Familien, würde ich mal sagen.
Wann haben Sie das erste Mal irgendwie so einen Auftritt gehabt? Also ich kann mich daran erinnern, mein Großvater, der hat in der Kirche dirigiert und ich sehe den heute noch, wie er immer das Sitzpolster weggeklappt hat, um dann auf die Holzbank zu steigen und dann seine Arme da so ausgebreitet hat, um dem Chor zu sagen, jetzt bitte aufstehen. Das habe ich zu Hause immer so imitiert und fand das ganz toll, den Opa nachzumachen und weiß, das waren so meine ersten Auftritte. Wie war das bei Ihnen?
Ich habe schon als 4-Jähriger, 5-Jähriger, habe ich schon meine Verwandtschaft gequält, wenn sie halt eben meine Eltern besuchen kamen. Und ich wusste ja immer, okay, ich sag jetzt einfach mal, nächsten Sonntag kommt Tante Marianne auf Kuchen und da gibt's irgendwie Pflaumenkuchen oder sowas. Und dann habe ich dafür immer so 2-3 Lieder einstudiert. Also ich habe dann wirklich mir Lieder ausgesucht, die ich dann halt eben vor Tante Marianne oder Onkel sowieso gesungen habe, ob die wollten oder nicht. Obwohl, die fanden das schon gut, die fanden das süß, aber vielleicht haben sie auch zum Teil gedacht, boah, jetzt nicht schon wieder, jetzt komme ich in einem Vierteljahr wieder zum nächsten Kuchen und dann kriege ich wieder irgend sowas vorgetrellert. Aber das war für mich so wirklich so das private Austesten und den ersten wirklich öffentlichen Auftritt vor Fremdpublikum, den hatte ich dann bei uns in der Dorfkneipe mit 6 Jahren. Und das war zu Weihnachten oder in der Weihnachtszeit. Und ich habe mich auf den Stuhl gestellt und habe dann 3 oder 4 Weihnachtslieder gesungen.
Dann gab es mit 15 den ersten Plattenvertrag. Ich stelle mir das sehr spannend vor, wenn man da mit 15 sitzt und einem Produzenten in die Augen guckt und der oder die dann sagt, ja, Thomas, das geht jetzt mal los. Wie erinnern Sie diese Zeit, da eine Unterschrift zu setzen und zu wissen, jetzt wird das auch ein Business?
Wir fangen mal damit an, dass ich gar keine Unterschrift setzen durfte, weil ich ja nicht volljährig war. Ja. Also musste mein Vater für mich unterschreiben. Und das war für mich ein ganz, ganz großer Schritt, weil ich hatte ja immer meinen Wunsch, dass ich Schallplatten, darf man ja sagen, damals noch, dass ich es machen wollte und dass ich in die Öffentlichkeit wollte und dass das mein Leben ist. Und man kann sich vielleicht ein bisschen vorstellen, so von 6 bis 15, also 9 Jahre darauf hinarbeiten, das können zähe 9 Jahre werden. Und wenn dann der Plattenvertrag dort liegt und der wurde dann zu Hause abgeheftet und das war schon so ein Moment, wo ich dachte, ja, jetzt wird es ernst und jetzt wird es professionell.
Und dann gab es Geld dafür. Wofür haben Sie das ausgegeben?
Achso, dann Geld gab es nur für Auftritte. Für den Plattenvertrag gab es kein Geld. Da ich bin halt eben schon als 9-Jähriger hier in der Gegend von, also nicht Gegend von Koblenz, sondern im Vorort von Koblenz, gab es damals so ein Tanzlokal. Heute würde man sagen Erlebnis-Gastronomie. Und da bin ich in 3 Jahren circa 150 Mal aufgetreten.
Und was haben Sie sich dann gegönnt? Sie waren ja dann so ein privilegierter Jugendlicher, der mehr Geld verdient hat als die Freundinnen und Freunde, die Zeitung austragen oder in der Bäckerei aushelfen.
Ja, also das war so, weil meine Eltern wussten ja nicht, ich wurde ja angefragt, ob ich dort öfter auftreten wollte. Und meine Eltern dachten, naja, das sind vielleicht im Jahr 5 Auftritte oder sowas. Und ich hatte mit meinem Vater ausgehandelt, ich bekomme, von der Gage 10%. Ich weiß nämlich noch, mit 9 Jahren hatten wir Prozentrechnung in der Schule. Und das habe ich ganz schnell ausgerechnet, 10%. Und dass das aber pro Jahr ungefähr 50 Jobs werden, ich konnte mir da einfach Dinge leisten. Es gibt da wirklich eine Geschichte, die ich auch in meinem Buch beschrieben habe. Da gab es halt eben in dem Nachbarort, das ist so eine Kleinstadt, wo halt eben das Gymnasium war, und da gab es so einen Tante-Emma-Laden und so einen kleinen Supermarkt. Und ich aß für mein Leben gerne schon falschen Pastellen. Und die waren immer so selten, die bekam man nirgendwo, weil sie wahrscheinlich keinen anderen Leuten schmecken oder so. Und ich bin halt eben dann zu der Verkäuferin und sagte, sie haben alle Lakritzsorten, aber sie haben keine falschen Pastellen. Und ich würde aber gerne falschen Pastellen kaufen. Und dann sagte sie, ach, weißt du, das lohnt sich nicht, weil zu wenig Leute kaufen das hier. Wir müssen immer einen ganzen Karton kaufen. Ich sag, wie viel sind denn eben Karton drin? Sagt sie, ja, 36 Tüten. Ich sag, ja, dann hole ich den ganzen Karton. Wo ist das Problem?
Und dann,
ich hatte dann einen Karton falschen Pastillen zu Hause.
Und konnten sich das leisten, ja. Thomas Anders, also mit 15 der erste Plattenvertrag. Wann wurde dieser Thomas Anders denn Thomas Anders? Weil eigentlich sind Sie ja Bernd Weidung.
Mit dem Plattenvertrag wurde aus dem Bernd Weidung ein Thomas Anders.
Mit 15?
Weil das stand dann zum Erz.
Ja. Mhm. Haben Sie sich das selber ausgedacht?
Es war eine Gemeinschaftsarbeit, sagen wir es mal so. Die Plattenfirma wollte damals, dass ich Tommy heiße. Das war nämlich der Zeitraum, können sich vielleicht viele noch daran erinnern, als Tommy Orner, Tim Thaler, der Junge, der sein Lächeln verlor, wirklich der Straßenfeger war im deutschen Fernsehen. Und Tommy war so ein angesagter Name. Aber da dachte ich schon, naja, Tommy, wenn ich irgendwann mal Ende 20 bin und sollte ich dann noch Musik machen, habe ich keinen Bock, Tommy genannt zu werden. Also sagte man, dann ist es Thomas. Und nun ging es um den Nachnamen. Der Nachname war dann schon ein bisschen komplizierter und mein damaliger Producer, der Produzent sagte, okay, wir können mal gucken, der Chef von der damaligen Plattenfirma hieß mit Nachnamen Anders. Wenn wir dich jetzt Anders nennen, kriegen wir vielleicht mehr Budget. Und ich sagte nur, naja, aber es gibt ja auch schon Christian Anders. Naja, das ist vollkommen egal. Thomas Anders ist einfach schmissig. Und so, und das muss man sich auch wirklich vorstellen, das ist nicht so einfach plötzlich. Bekommt man eine, ich will nicht sagen eine andere Identität, aber man bekommt einen anderen Namen. Der muss man sich auch wohlfühlen mit. Oh. Und ich sage heute im Rückblick, war das wirklich ein Wink des Schicksals, weil dieser Name Thomas Anders klingt auch international hervorragend, weil da bin ich einfach Thomas Anders.
Wer sagt noch Bernd?
Meine Frau, wenn es ernst wird.
Und dann hören die auch drauf?
Ja, sollte man. Das ist eine gute Geschichte. Ein Rat für alle Männer, Happy Wife, Happy Life. Und dann ist alles schön. Natürlich meine Geschwister oder meine allerengsten Freunde. Und ich dachte immer, okay, die einen werden mich immer Bernd nennen und für die jetzt neu kommen, da bin ich halt eben Thomas. Aber dass sich das irgendwann mal vermischt, so, keine Ahnung, Freundestisch. Gibt ja welche, die kennen mich nur unter Thomas. Und das funktioniert. Die einen sagen Bernd zu mir, die anderen sagen Thomas zu mir. Interessanterweise, wenn ich über die Straße gehe und jemand ruft Bernd, drehe ich mich nicht um. Wenn jemand Thomas ruft, fühle ich mich angesprochen, aber nicht bei Bernd.
Thomas Anders singt, Thomas Anders moderiert, Thomas Anders kocht. Lieber privat oder lieber vor Kameras im Fernsehen?
Ja, schon lieber privat. Also ich habe schon mal natürlich, bin ich manchmal in Kochshows, aber privat ist es doch entspannter, definitiv.
Sie haben das im Fernsehen auch gemacht, Koch mal anders, im SWR-Fernsehen. Wenn Sie privat kochen, was sind Sie da für ein Typ? Es gibt ja die alles ganz fein sortieren und wissen, hier liegt das, da ist das. Und dann gibt es die, wo du danach denkst, okay, alles klar, jetzt brauchen wir hier die Putzkolonne und es ging drunter und drüber.
Ich bin definitiv der Feinsortierer, weil dann macht auch Kochen Spaß, weil alles andere wird dann chaotisch. Also das muss aber jeder für sich am Ende auch entscheiden, aber ich bin dieser ganz typische Mise en Place-Mensch. Das heißt also, bei mir gibt es dann für, halt eben, wenn es kleingeschnittene Sachen oder sowas sind, jetzt nicht Gewürze oder sowas. Also ich messe jetzt nicht den Zucker ab, aber halt eben, wenn halt eben Zwiebel oder wenn halt eben verschiedene Salatsorten, die werden zusammengemacht oder vom Fleisch und sowas, es wird alles dann im Grunde in Glasschalen portioniert und dann geht das Kochen noch ziemlich flink von der Hand und das ist auch sauberer, weil bei uns in der Küche, wenn ich im Küchenblock stehe, hinter mir ist direkt die Spülmaschine, kommt das sofort danach in die Spülmaschine und es sieht eigentlich immer ziemlich aufgeräumt aus.
Und wenn Ihr Lieblingsgewürz nicht in der Schublade oder an dem Platz ist, wo Sie es erwarten, sind Sie dann der laut ruft und sagt, wer hat das benutzt und verstellt? Oder
sagen wir mal so, da ich der Einzige bei uns zu Hause bin, der richtig kocht, liegt es immer an der gleichen Stelle. Also deshalb wird nicht falsch geräumt. Es liegt einfach da. Aber ich meine, man hat dann einfach die Gewürzschublade, man zieht's raus. Oder ich muss mich über mich ärgern, dass das ist schlimmer, wenn ich es dann benutze, wenn dann halt eben leer ist. Mhm. Wenn also nichts mehr in der Dose drin ist, dann ist es blöd.
Was kochen Sie denn am liebsten?
Ach, das ist unterschiedlich. Also ich, doch, unterschiedlich ist schon. Ich mache gerne, hängt mit der Jahreszeit zusammen, natürlich im Winter, wenn es geht, etwas deftiger. Wenn im Sommer sind es mehr so Salate oder immer mit einem Touch Asia drin. Mhm. So, ich mag diese Asia, diese Thai-Schärfe. Das mag ich sehr gerne und da, wo es reinpasst, mache ich das auch gerne. Klappt nicht überall, muss ja auch nicht überall sein, aber das mache ich wirklich gerne. Und wenn es geht, irgendwie probiere ich immer was aus und ich habe ja nun schon 2 Kochbücher. Und da sind ja auch meine Lieblingsrezepte drin und momentan habe ich so ein Rezept, das koche ich im Grunde fast jeden dritten Tag, wenn ich zu Hause bin. Das sind einfach marinierte Hühnchenbrust, die halt eben mit einer Apfel-Gurkensalsa im Grunde angereichert werden und das in der Taco-Shell. Das schmeckt sensationell, weil man hat Crunch, man hat ein bisschen dieses marinierte, das ist ein bisschen Kreuzkümmel drin bei den Hühnchen und diese Salsa mit Apfel und da ist auch Paprika drin und Paprikawürfel. Das hat auch ein bisschen was Erfrischendes und das mag ich momentan, aber das kann jetzt in 2 Wochen schon wieder was anderes sein.
Wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, also ich hätte wirklich alles erwartet von Thomas Anders, von diesem Mann, wo ganze Generationen wissen wollten, wie hat der die Haare so schön hinbekommen? Wer ist diese Frau, die er am Hals trägt? Also der Mann mit der Nora-Kette. Wie tickt der wirklich? Der singen kann, der eben 120 Millionen Tonträger verkauft hat. Ich hätte alles erwartet, aber nicht, dass Sie wirklich in der Küche stehen und selber kochen. Jetzt schreiben Sie Kochbücher. Sie haben, glaube ich, auch irgendwie Gewürze entwickelt, die Sie besonders.
Ich habe eine eigene Gewürzlinie, ich habe meinen eigenen Wein, meinen eigenen Sekt. Also ich habe so meine kleine Genusswelt.
Wo kommt das denn her?
Vom Genießen?
Also mussten Sie dafür anfangen, 60 werden, um zu sagen, jetzt mal was ganz anderes. Jetzt will ich, wenn Sie sagen Genusswelt, jetzt will ich das Leben anders genießen.
Na, ich war immer schon Genießer. Ich habe immer schon aufgesaugt und hab alles Schöne. Ich bin so ein Augenästhet. Ja, also bei mir muss alles gut für die Seele sein. Hängt vielleicht damit zusammen, dass mein Job sehr, sehr anspruchsvoll ist, dass das natürlich sehr viel mit Reisen zusammenhängt. Reisen bedeutet ja auch, sich permanent auf neue Situationen und auf neue Menschen einlassen müssen. Deshalb muss bei mir zu Hause alles harmonisch sein. Die Farbgestaltung, aber Gott sei Dank sind meine Frau und ich da komplett gleich. Es muss einfach immer lecker riechen. Ich brauche immer frische Blumen zu Hause. Ich mag schönes Geschirr. Ich mag halt eben das. Alleine, ich brauche schon schöne Töpfe, um gut kochen zu können.
Und was in die Töpfe reinkommt, also so in Sachen Nachhaltigkeit, achten Sie da drauf?
Ja, ich versuche schon. Also bei mir, ich habe wirklich nur Fleisch, das mehr oder weniger biozertifiziert ist. Meine Gewürze sind alle Bio-Gewürze. Ich versuche halt eben auch, das ist manchmal schwierig, halt eben nicht zu viel zu kaufen, weil es wird nicht immer alles verbraucht. Da sollte man schon drauf achten. Also die Eier, die kommen auch wirklich vom richtigen Hühnerhof und sowas. Das schon. Es passiert immer hin und wieder, dass man schnell was braucht und dann drückt man ein Auge zu. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der sklavisch damit umgeht, aber wo es in irgendeiner Form machbar ist, gucke ich immer auf wirklich hochwertige Lebensmittel. Hm.
Weil Sie das gerade sagen, man hat zu viel, so den Kühlschrank leer kochen. Können Sie das oder ist es dann wieder eben nicht der Thomas Anders, der alles das braucht an seinem Platz und der Stelle, was für dieses Gericht nötig ist?
Bei mir ist es ja so, ich weiß ja nie genau, also wenn ich heute nur dann eben koche und habe Sachen eingekauft, bin ich aber morgen, kommt irgendeine andere, vielleicht sagen Freund, lass uns was essen gehen und am Tag danach bin ich irgendwie auf Reisen und komme dann 2 Tage später zurück. Ich versuche dann bei mir den Kühlschrank etwas voller zu machen, wenn ich weiß, ich bin so 3-4 Tage am Stück zu Hause. Ansonsten versuche ich aber auch mit Lebensmitteln, die auch eine Haltbarkeit haben. Also ich sage ein ganz klares Beispiel, das ist das im Kühlschrank, das Flammkuchen, also das heißt Creme Fraiche, man hat Schmand, Zwiebel hat man sowieso immer da, und man hat einen gekauften aus dem Supermarkt, einen Flammkuchenteig, der hält auch 3 Wochen. Da kann man sich immer schnell helfen und wirklich relativ gesund etwas machen, ohne dass man jetzt Tiefkühlkost, weil die Tiefkühlkost ist immer ungesunder als das, was man sich direkt frisch zubereitet.
Und immer ein Rosé in der Tür vom Kühlschrank?
Weißwein, Roséchen, auch gerne im Sommer und immer. Also das sagt meine Frau immer, bei uns kann alles ausgehen, aber niemals der Wein.
Der Musiker Thomas Anders ist im Gespräch. Seine Musik wird auch und vor allem gerne in Osteuropa gehört. Da hatten Sie schon viele Konzerte, 50, 60 Mal sind Sie in Moskau gewesen, habe ich gelesen. Waren auch schon in Wladiwostok im fernen Osten am Ural. Wann waren Sie zuletzt in Russland?
Das kann ich ziemlich genau sagen. Das war Januar 22.
Kurz vor dem Angriffskrieg. Mhm. Was sagen Sie Ihren Fans dort, dass Sie da heute nicht mehr hinkommen?
So wie es ist, dass ich halt eben in einem Land, das sich halt eben nicht völkerkonform verhält, dass ich da nicht auftreten möchte. Und die Fans können nichts dafür, aber es hängt ja auch mit einer Einstellung. Also ich finde, man hat ja einen moralischen Kompass und den sollte man womöglich nicht verlassen. Das ist die eine Geschichte und was natürlich noch nebenbei hinzukommt, dass wir gar nicht mehr normal einreisen können in Russland und man hat doch gar nicht das Bedürfnis, halt eben jetzt in Russland, von der Ukraine wollen wir gar nicht sprechen, da irgendwie jetzt auf Party und auf gute Stimmung zu machen. Dafür ist die Sachlage doch etwas ernst.
Sie sprechen von diesem, genau, moralischen Kompass. Die Sachlage ist ernst. Die politische Debatte in Deutschland, in Europa, weltweit, die gerade geführt wird, wie mit diesem Krieg zwischen Russland und der Ukraine umgegangen werden sollte, die haben wir alle im Ohr. Waffenlieferungen an die Ukraine auf der einen Seite, dann gibt es die andere, die sagt, es kann nur mit Diplomatie gehen, mit Waffenruhe, es kann keine Waffenlieferung geben. Haben Sie da eine Haltung zu?
Also ich finde, dass Waffen geliefert werden müssen. Sonst hat die Ukraine keine Chance. Und das ist ja, ich meine, wir wollen doch nicht groß um den Brei herumreden. Die Ukraine ist doch die Pufferzone für uns. Wir brauchen doch dieses Land, das halt eben Russland halt eben zurückgedrängt wird oder in die Schranken gewiesen wird, weil und ich bin ja auch nun auch in den baltischen Staaten unterwegs oder auch in Polen und da ist doch eine ganz andere Angst, dass man sagt, okay, wenn die Ukraine überrollt wird, dann stehen sie direkt hier vor Polen und sie stehen oben Estland, Lettland und was passiert denn, was kommt denn als nächstes? Und ich finde, man muss da auch die Haltung zeigen und man muss sagen, okay, pass auf, Ukraine, wir geben euch die Waffen. Jetzt bin ich politisch nicht so drin, dass ich dann sagen könnte, wir verbieten euch das und das zu machen, aber was verbietet man Putin? Der hält sich an kein einziges Gesetz. Der macht einfach, was er will in seinem imperialistischen Gedankengut und will einfach die Weltgeschichte neu schreiben und da muss Einhalt geboten werden.
Sie hatten auch Auftritte im Kreml. Fühlen die sich im Nachhinein irgendwie schlecht an für Sie?
Nö. Warum? Ich meine, fühlt sich unsere Autoindustrie schlecht, dass sie große Fabriken in Russland hatten? Fühlen sich alle Leute, die Milliarden in Russland verdient haben, schlecht? Nein. Ich bringe mit meinen Shows bringe ich Freude. Und wenn man dann eben im Kreml, es passen 6.000 Leute in den Saal, wenn man eben 13 Mal den Saal ausverkauft hat und die Menschen gehen beseelt und beglückt nach Hause, dann kann ich mich ja nicht schlecht finde. Ich habe auch keinen Groll gegenüber dem russischen Volk. Ich habe nur einfach meine Meinung gegenüber der Regierung, dass das einfach nicht geht, was sie tun. Also ich glaube auch, dass es irgendwann wieder kommen wird, aber ich weiß nicht genau, ob ich jemals nochmal in Russland eine Show machen werde.
Das klingt hart, ne?
Ja. Aber es ist nicht, ich meine Folgendes, wie lange werden wir jetzt noch Krieg haben? Es wird nicht ewig gehen, aber wir werden Putin noch sehr lange an der Macht haben und das wird immer eine risikobehaftete Reise sein, die man dort hingeht. Also ich wollte jetzt nicht einfach so als Deutscher so mal nach Russland einreisen, weil es wird schnell mal Erpressungsmaterial gebraucht, wo man halt eben in den Knast kommt. Also da wäre ich schon mal vorsichtig. Und wenn er dann nicht mehr sein sollte, das wird ja auch irgendwann mal biologisch der Fall sein, wissen wir auch, dann ist es einfach, das wir drehen ja nicht an dem Tag danach die Uhren zurück. Das dauert 7, 10 Jahre, bis überhaupt, wenn, wir wissen noch nicht, wer danach kommt, wieder ein normales Umgehen, ein wirtschaftliches Vertrauen aufgebaut ist. Gut, und wenn ich jetzt eben mal spekuliere, also ob ich dann noch irgendwann mit 75, 78 nochmal nach Russland irgendwie gehe mit einer Show, das weiß ich nicht.
Das sagt Thomas Anders, der mit seiner Musik Geschichten erzählt, der Anfang 60 ist. Wir kennen Sie vornehmlich mit englischen Texten. Jetzt haben Sie schon ein Album mit Florian Silbereisen auf Deutsch rausgebracht. Am zweiten arbeiten Sie wohl gerade. Mhm. Was ist das für ein Unterschied, plötzlich in der Muttersprache zu singen?
Ich tat mich da wirklich schwer. Also das erste Album, das ich rausbrachte, das war Pures Leben, das war 2017. Und bis zu diesem Schritt, also nicht an dem Album, aber bis ich einen Weg gefunden hatte, habe ich 4 Jahre lang gearbeitet. Ich habe 4 Jahre lang im Studio neue Songs aufgenommen, deutsche Songs aufgenommen, verworfen, neue Ideen gesammelt, neue Songs geschrieben, schreiben lassen, um irgendwo meinen Weg, wo stehe ich, was ist meine Musik im Deutschen. Und es ist ganz klar, dass sich eine Sprache, Englisch, also eine Stimme, Englisch gesungen oder Deutsch gesungen, anders anhört. Und für mich war die Herausforderung, hat meine Stimme noch diesen Wiedererkennungswert, auch wenn ich Deutsch singe? Und das habe ich glücklicherweise geschafft und habe auch meinen Musikstil gefunden, dass ich halt eben sagte, ich möchte Musik, deutschsprachige Musik machen, die Lebensfreude, die Positivität ausstrahlt, aber auch vielleicht mal so ein klein bisschen den Finger in die Wunde legt und mal ein bisschen nachdenklich macht. Ich will mit meiner Musik nicht die Welt verändern, aber ich möchte unterhalten und ich möchte hin und wieder zum Nachdenken anregen und dass die Menschen sich gut unterhalten fühlen.
Es reden gerade zum Beginn dieser Woche alle über ein Fernseh-Comeback. Stefan Raab, könnte es ein Comeback von Modern Talking geben?
Nein. Nein.
Ausrufezeichen. So. Thomas Anders im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke sehr. Ich schicke Grüße nach Koblenz. Von dort aus ist
ich bedanke
uns
mich.
Thomas Anders zugeschaltet gewesen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Schreil.